Tür nach oben.
Im Hörsaal mit Vorträgen zum Thema des Raumschlüssels in der Lehre. Ich habe diese Anzeige jetzt gelernt.
Die Ohren kommen jetzt hier rein, wo die Finger jetzt quasi sind. Also quasi auch machen die den.
Ja. So. So, oder?
Mein Name ist Gottfried Schane, ich komme von der TU Wien. Jetzt beim Mikro. Ich bin nicht notwendig, ich bin auch leider. Geht schon so. Sie werden drei Vorträge hören.
Wir haben eins zum Umhängen, das ist einfacher.
Zwei Full Papers, ein Short Paper. Drei Papers, die sich auf Vorlesungen beziehen. Eines, das sich auf ein Seminar bezieht oder auf Seminare bezieht.
Okay, also passt.
Zwei Papers, die Apps für Smartphones und Laptops entwickeln. Ein Paper, das eigene Gerät der Response Card verwendet. Also Sie sehen, es ist eine bunte Mischung. Und alle drei Papers kommen von Universitäten aus Deutschland. Beginnen wird Katrin Weber vom Institut für Informatik an der Universität Freiburg, ganz im Süden des Landes. Und den Rest der Vorstellung wird sie selber vornehmen.
Genau, Dankeschön. Ich bin froh, dass der Raum sich doch noch ein bisschen gefüllt hat. Beim Thema Classroom Response Systeme vor nur 5 Leuten zu sprechen, das wäre so ein bisschen nicht passend. Aber eine Massenvorlesung sind wir auch immer noch nicht. Naja, schön, dass Sie da sind trotzdem. Genau, mein Name ist Katrin Weber, ich bin Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Rechnerarchitektur an der Universität in Freiburg, bin aber keine Informatikerin, sondern habe einen pädagogischen Hintergrund am Lehrstuhl vom Professor Becker, der Informatiker ist und an dem auch die App bzw. die Web-App Smile entwickelt wurde. Ich fange an mit den Dingen, über die ich heute nicht sprechen will, weil ich der Meinung bin, dass wir da schon viel gehört haben, beziehungsweise wir da uns einigermaßen einig sind. Ich will nicht über Massenvorlesungen und ein pädagogisch-konstruktivistisches Verständnis von Lehren und Lernen sprechen. Ich will nicht über die alten Klickersysteme sprechen, die dann irgendwann verschwunden sind, aufgrund der Verbreitung von Smartphones, Tablets und Co. Worüber ich sprechen will, ist über Smile. Smile steht für Smartphones in der Lehre. Und für das Projekt, für das Forschungs- und Entwicklungsprojekt, aber auch für die App, die aus diesem Projekt entstanden ist. Entstanden ist sie historisch von Studierenden für Studierende, seit dem Wintersemester 2010. Da gab es die erste Version und die Ursache war einfach, es gab ein Projektseminar für Informatikstudierende und dort die Aufgabe, in die App-Programmierung einzusteigen. Deswegen war auch der erste Prototyp von Smile eine Android-App, weil einfach der Einstieg in die Programmierung da nicht so hoch war wie bei Apple. Genau, unser Hauptziel war, beziehungsweise ist die Förderung der Interaktion in Massenlehrveranstaltungen mit, sage ich jetzt mal, mehr als 100 Studierenden. Das war auch die Intention der Studierenden, die das eben entwickelt haben, weil sie einfach ja aus eigener Sicht erfahren haben, wenn ich in der Vorlesung sitze, dann bekommt der da unten nicht mit, was ich eigentlich denke und der bekommt nicht mit, was und ich bekomme nicht mit, was er mir jetzt eigentlich vermitteln will. Das war so die Intention. Die Benutzeroberfläche von Smile ist mittlerweile auf einer HTML5-Webseite basiert, unter Verwendung von einer JavaScript-Bibliothek, jQuery Mobile. Sie werden es auch gleich sehen. Wir sind also weg von den nativen Apps hin zu einer Web-App, auch aus Kapazitätsgründen. Genau. Ich zeige es Ihnen am besten einfach, dann kann man sich das am besten vorstellen. Genau. Sprich, Smile können Sie auf dem Smartphone, auf dem Tablet, aber auch ganz normal im Browser aufrufen. Das ist jetzt die Hauptseite der Veranstaltung Technische Informatik, da wo wir Smile auch evaluiert haben. Wir sehen hier die Funktionen, wir sehen die Feedback-Funktion, wir sehen die Question-and-Answer-Funktion und wir sehen die Quiz-Funktion. Vielleicht haben Sie es im Paper auch schon gesehen, so einen Überblick über die groben Funktionen. Ich zeige es Ihnen nochmal. Das ist der sogenannte Feedback-Slider. Soll nicht auf Englisch übersetzt werden. Ja, könnte man meinen, dass das Englisch ist. Hö und A, die Slider können vom Dozenten individuell benannt werden. Das ist keine Standardeinstellung. Der Gedanke ist, dass die Studenten während der Vorlesung ihr Verständnis rückmelden können. Also ich komme gar nicht mehr mit. Bis, okay, alles klar, ich komme noch gut mit. Auf dem Tablet oder Smartphone wäre das auch netter mit dem Sliden. Das ist diese eine Funktion. Ich werde da nachher noch drauf zurückkommen, was wir da für Erkenntnisse gewonnen haben. Dann kommen wir zur Question-and-Answer-Funktion. Auf den ersten Blick eigentlich nichts anderes als ein Forum. Die Idee ist, dass während der Vorlesung Fragen gestellt werden können, die einem auf den Nägeln brennen, den Dozenten dabei aber nicht zu stören. Und diese Fragen können auch bewertet werden, ähnlich des Facebook-Like-Buttons, sprich ich kann hier sagen, okay, die Frage betrifft mich auch und je nachdem kann der Dozent sich dann nachher anschauen, okay, wie viele Wertungen hat diese Frage, ist es vielleicht eine Frage, die ich nochmal aufgreifen sollte, zum Beispiel beim nächsten Mal in der Vorlesung. Das ist das Question and Answer Feature und dann kommen wir zum eigentlich Hauptfeature, dem Quiz-Modul. Das ist jetzt die Semesterstruktur, die dort abgebildet ist in Kapiteln. Wir unterscheiden zwischen Vorlesungsfragen und Lernfragen. Ich würde einfach mal eine Vorlesungsfrage stellen. Ich erkläre gleich den Unterschied zwischen Vorlesungsfragen und Lernfragen. Man sieht, also Bilder können zum Beispiel eingebunden werden. Ich weiß nicht, ob wir Informatiker unter uns haben, die könnten diese Frage vielleicht beantworten. Ich kann es nicht. Aber wir sehen hier schon die richtige Antwort, weil die Frage eben schon in der Veranstaltung geklärt wurde. Und dann sehe ich eben, okay, 19 Studenten haben abgestimmt. Das ist die Antwort. Das wäre so eine Vorlesungsfrage. Vorlesungsfragen können Dozenten aktivieren und dann einen Countdown eingeben, wie lange die Studierenden Zeit haben, diese Frage zu beantworten. Lernfragen, das ist ein bisschen ein anderes Konzept, im Prinzip das Gleiche, nur können hier auch die Studierenden selbst Fragen stellen. Das ist jetzt nochmal, die geht in die ähnliche Richtung, diese Frage. Die Idee war einfach, warum soll nur der Dozent Fragen stellen können? Man kann sich ja auch gegenseitig austauschen über Fragen. Auch da komme ich nachher nochmal drauf zurück, was da der Hintergrund war. Das nur zu den Funktionen. Einige von Ihnen haben vielleicht den Vortrag gesehen von dem Kollegen von der ETH in Zürich. So vom Look and Feel ist das anders. Ich denke, dass das auch einfach damit zusammenhängt, dass das professionelle Softwareentwickler waren, die diese App programmiert haben. Ich war ganz erstaunt, als ich die Performance gesehen habe, als er das demonstriert hat, wie schnell das alles ging. Das ist bei uns langsamer, einfach auch, weil wir halt eben eine HTML5-basierte Webseite haben und das halt dann einfach nicht so schnell geht. Also ich denke, man sieht hier ganz klar die Unterschiede zwischen einem Produkt, was aufgrund einer professionellen Softwareentwicklung entstanden ist und einem Produkt, was von einem sehr kompetenten studentischen Team entwickelt wurde und auch ständig weiterentwickelt wird. Genau, jetzt haben Sie schon mal so einen kleinen Einblick bekommen. Jetzt würde ich als nächstes dazu übergehen, eben zu erläutern, wie das in der Veranstaltung Technische Informatik eingesetzt wurde. Es ist eine Pflichtveranstaltung für Informatik und Embedded Systems Studierende im Bachelor. Zweimal die Woche eine Vorlesung von 90 Minuten, begleitet von Übungen und einem Tutorat, was aber freiwillig ist. Das didaktische Konzept hat sich insofern nicht groß verändert, außer dass wir eben die Integration von lernzielorientierten Quizaufgaben vorgenommen haben. Das waren immer so zwischen 3 und 4 Fragen pro Vorlesung inklusive Musterlösung. Und die Lernfragen konnten auch dann noch nach der Vorlesung beantwortet werden und immer wieder beantwortet werden. Die Vorlesungsfragen waren immer an die Vorlesung gebunden, wobei ich auch da als Student schauen konnte, was habe ich da abgestimmt beim letzten Mal. Wir wollten natürlich wissen, wie kommt es jetzt an, wie kommt das Tool an und was müssen wir da noch verbessern? Das war eigentlich das Hauptziel bei unserer Evaluation. Wir haben eine Nutzerbefragung gemacht unter den Studierenden dieser Veranstaltung am Ende des Semesters und haben Aspekte abgefragt, wie lenkt es euch ab von der Vorlesung, verfügt ihr überhaupt über die Geräte, die man dazu braucht, vertraut ihr dem System? Informatiker sind oft auch sehr sicherheitsdatenschutzbewusst, wie ist denn die Betreuung und der Support, braucht ihr überhaupt Support bei diesem System, habt ihr genug Zeit, um das auch zu nutzen während der Vorlesung, die allgemeine Akzeptanz, klar, die didaktische Gestaltung, wie haben euch die Quizfragen gefallen und die Technik im Hörsaal, ein ganz entscheidender Punkt, wo ich noch drauf zurückkomme. Ich denke, wenn wir uns, also die Nutzerhäufigkeit war ein ganz großer Punkt, der uns interessiert hat, weil wir festgestellt haben, okay, irgendwie finden das alle ganz toll, aber wir haben in der Vorlesung gemerkt, von 90 Leuten haben oft nur 15, 16 abgestimmt. Ich komme jetzt zu den Ergebnissen für diejenigen, die das Paper angeschaut haben, wird es jetzt keine große Überraschung mehr sein, für die anderen vielleicht schon. Die Studierenden haben sich häufig an Quizfragen beteiligt. Die Zahlen können Sie gerne im Paper nachlesen. Ich fasse das jetzt mal so zusammen. Häufig an Quizfragen teilgenommen. Die Möglichkeit, dem Dozenten ein Feedback zukommen zu lassen, wurde sehr selten genutzt. Die Q&A-Funktion wurde noch seltener benutzt. Und die Studenten haben eigentlich keine Lernfragen erstellt. Wenn Lernfragen erstellt wurden, dann waren das Fragen, die von den Tutoren gestellt wurden, damit die Studierenden sie zu Hause beantworten können. Das zur Nutzungshäufigkeit. Dann zum Thema Akzeptanz und Interaktion. Die Vorlesung hat den Studenten gut gefallen und sie würden sie weiterempfehlen. Das ist ja erstmal positiv. Aber zum Thema Interaktion, also ermutigt sich, also ja, mehr zu beteiligen, also Ermutigung zu Wortmeldungen, weder die Quizfragen noch das Live-Feedback noch die Question-and-Answer-Funktion hat da was beigetragen. Eine geringe Anregung zum Austausch wurde festgestellt, also durch das Live-Feedback und auch die Question-and-Answer-Funktion. Allerdings, die Quizfragen haben dann doch deutlich mehr, also deutlich über dem mittleren Bereich im Vergleich zu den anderen Features zum Austausch angeregt. Immerhin. Bleiben wir bei den Quizfragen. Die Studierenden haben zugestimmt, dass die Quizfragen halfen, den Inhalt der Vorlesung besser zu verstehen. Das ist positiv. Sie haben angegeben, dass die Darstellung des Stoffes durch die Quizfragen sinnvoll erweitert wurde. Und sie haben sich zu einer vertiefenden Auseinandersetzung mit den Inhalten angeregt gefühlt. Auch durchaus zufriedenstellend. Ich will eigentlich ungern mit negativen Ergebnissen weitermachen, aber das war ein ganz wesentlicher Punkt, die Technik und die Usability. Fehlende Steckdosen im Hörsaal, ich habe gesehen, hier ist es auch so, und die Überlastung des WLANs, die haben dazu geführt, dass eigentlich viele Studierenden gerade am Anfang nicht dazu bereit waren, es mal zu nutzen. Und die Zuverlässigkeit des Tools war nicht zufriedenstellend. Zur Zuverlässigkeit zählt man in Usability-Kreisen eine schnelle und zuverlässige Reaktion auf Bedienungseingaben, also wenn ich zum Beispiel auf einen Button drücke, oder eine informierende Rückmeldung, wenn das System einen Fehler aufweist, oder insgesamt halt einfach die Fehlerfreiheit des Systems. Das waren alles Dinge, die nicht zufriedenstellend sind. Aber Sie erinnern sich, so ein paar gute gab es ja trotzdem. Jetzt haben wir uns natürlich gefragt, warum sind die Ergebnisse so, wie sie sind? Das ist ja das, was fangen wir jetzt damit an. Die Akzeptanzforschung, aus der Akzeptanzforschung wissen wir, es gibt einen Unterschied zwischen der Einstellungsakzeptanz und der Verhaltensakzeptanz. Die Studierenden können eine ganz positive Einstellung zum Projekt und zur App haben, aber ob sie es dann nutzen, also die Verhaltensakzeptanz, die hängt dann nochmal von ganz vielen anderen Faktoren ab. Da will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen, das ist relativ klar. Zum Live-Feedback, ein Feature, was die Entwickler ganz arg supported haben, haben wir ja herausgefunden, das wurde eigentlich kaum genutzt. Woran lag das? Das gibt's, könnte man jetzt unterschiedliche Gründe anführen. Eine Fehlbedienung vielleicht. Hat der Dozierende vielleicht nicht angemessen auf das Feedback, was ihm instant gegeben wurde, reagiert? Sie können sich vorstellen, wenn Sie permanent eine Rückmeldung geben, aber der Dozent sich also darauf nicht angemessen reagiert, dann gebe ich auch kein Feedback mehr. Oder haben die Studierenden das einfach nicht wirklich wahrgenommen? Also vielleicht hat er darauf reagiert, hat nochmal was erklärt, aber anders als bei Quizfragen nicht deutlich darauf hingewiesen, dass er das jetzt nochmal, genau. Oder, das finde ich besonders spannend, fehlt da vielleicht die lehr-lerntheoretische Grundlage? Können Studierende in einer Vorlesung, wenn sie jemandem zuhören, überhaupt sagen, ich komme noch mit oder ich komme nicht mehr mit? Ist es nicht auch trügerisch oft, ob ich noch mitkomme oder nicht mitkomme? Verfügen die überhaupt über diese metakognitiven Kompetenzen, das Feature zu benutzen? Und der letzte Punkt, ja, Sie ahnen, es liegt vielleicht an dem didaktischen Konzept. Die Quizfragen hatten einen ganz festen Platz im didaktischen Konzept der Vorlesung, alle anderen Features nicht. Die Quizfragen waren die bei unserer Nutzerbefragung am positivsten bewertet wurden. Müsste man sich nicht fragen, okay, was diese Lernfragen aus lerntheoretischer Sicht eine ganz sinnvolle Sache, Fragen stellen, Stichwort Elaborationsstrategie, Lernstrategien, müsste ja eigentlich, könnte ja einen guten Effekt haben, allerdings muss es auch in den Lehrprozess integriert werden. Die Studenten müssen dazu aufgefordert werden, das zu tun, denen muss klar gemacht werden, warum das vielleicht eine gute Sache ist. Oder der Zweck des Q&A-Moduls, sollte es zu einem schwarzen Brett, zu einem Forum verkommen oder könnte man das nicht auch für andere Dinge nutzen? Also das sind alles solche Sachen, die man hinterfragen muss und die auch neu entwickelt werden müssen. Und Sie können sich vorstellen, auf was ich hinaus will, es braucht neue didaktische Szenarien für den Einsatz, nicht nur von Smile, sondern von allen Classroom-Response-Systemen, die im Moment so aus dem Boden schießen. Also Smile ist nicht das einzige System, was entwickelt wurde. Auch an vielen anderen Universitäten liegt es einfach nahe, von diesen alten Clicker-Systemen zu Apps zu kommen. Ich muss mich beeilen, aber ich will noch sagen, was wir daraus gelernt haben. Die WLAN-Infrastruktur kann wirklich als Flaschenhals im Projekt betrachtet werden. Das hätten wir nicht gedacht, aber es ist tatsächlich so, dass wir da eng mit dem Rechenzentrum zusammenarbeiten mussten, dass das auch klappt und dass es nicht zusammenbricht. Die Zuverlässigkeit der App, ganz klar, die Fehlerrobustheit, daran haben wir schon gearbeitet und müssen wir immer noch arbeiten. Und dann steht und fällt, wenn man sein didaktisches Konzept so auf dieses fragenbasierte Lehren ausrichtet, steht und fällt mit der Konstruktion von guten Quizaufgaben. Das könnten wir jetzt nochmal 2 Stunden darüber diskutieren, was gute Quizaufgaben sind. Besonders wertvoll bei uns, und das ist auch das, was in Zukunft einfach weiter so gemacht wird, ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit, sprich fächerübergreifend, aber auch hierarchieübergreifend. Wir wollen derzeit nicht die Entwicklung abgeben an eine professionelle Softwareentwicklungsfirma, sondern das eher als Lehrprojekt etablieren. Dann komme ich auch schon zum Ausblick. Wir wollen, dass die Softwareentwicklung bei Smile professionalisiert wird, aber im Rahmen eines studentischen Lehrprojekts, sprich sowohl die Informatikstudierenden als auch diejenigen, die es dann nachher nutzen wollen, haben da eben Vorteile von. Wir planen weitere Piloteinsätze, auch im Rahmen von der Förderung, die das Projekt im Fellowship Innovation in der Hochschullehre vom Stifterverband und von der Baden-Württemberg-Stiftung bekommen hat. Und da geht es eben auch ganz klar um die didaktische und technische Weiterentwicklung und um diese enge Verzahnung dieser beiden Disziplinen. Ich freue mich, dass es 3 Wochen einen Workshop gibt an der Jahrestagung von der Gesellschaft für Informatik in Koblenz, wo viele Projekte, ähnliche Projekte zusammenkommen und darüber diskutieren, auch über didaktische Einsatzmöglichkeiten bei der Jahrestagung der GI. Genau. Jetzt bin ich fertig. Den Herrn Becker sehen Sie hier nochmal, bei dem das alles durchgeführt wurde und beheimatet ist und der heute leider nicht da sein konnte. Dankeschön. Zeit für Fragen? Habe ich noch.
Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich habe eine Frage dazu, was nicht ganz deutlich wurde. Sollen die Studierenden parallel damit arbeiten zum ganz normalen Verlauf der Vorlesung? Oder man könnte natürlich Zäsuren, also 5 Minuten geben und sagen, jetzt was waren die letzten Viertelstunde? Wie wurde das eingebunden? Also die gesamte Vorlesungskonzeption ist mir noch nicht ganz deutlich.
Also Sie zielen, glaube ich, so ein bisschen auf das Live-Feedback ab.
Und das auf alle 3 Aspekte, die Sie genannt haben, weil ich denke, wenn man das parallel machen soll, da glaube ich, kann man auch einfach, da weiß man es nicht, wann, was soll ich jetzt mehr tun, zuhören, dieses Tool bedienen oder was auch immer, oder mir klar werden, wo bin ich, was habe ich verstanden, wie ist der Verlauf, wenn ich aber da Raum gebe innerhalb der Vorlesung, dann habe ich da andere Möglichkeiten und deswegen war der Raum da in der Vorlesung?
Für Quizfragen gab es diesen Raum, es gab immer wieder Unterbrechungen für Quizfragen, weil die teilweise auch das Ergebnis der Quizfragen hat auch teilweise den Fortgang der Vorlesung dann bestimmt. Für die Quizfragen ganz klar, das Live-Feedback, das war auch die ursprüngliche Idee, wurde permanent zur Vorlesung angeboten. Es gab keine definierten Zeitpunkte, bei denen gefragt wurde, jetzt gebt mal euer Feedback ab. Genau, und bei dem Question-and-Answer-Modul war es genauso.
Ja, vielen Dank. Ich habe noch mal, also als Sie gesagt haben, Sie möchten nicht über den Untergang der Hardware-Clicker reden, da muss ich so ein bisschen zusammenzucken, weil ich genau aus denselben Erfahrungen, die Sie jetzt auch gemacht haben, nämlich dass das WLAN ein Flaschenhals ist, dass es da so ein bisschen ruckelt, ich noch zumindest diese Hardware-Clicker durchaus bevorzuge, was ich kaum laut sagen darf, weil wir auch in Osnabrück so ein System entwickeln, basierend auf StudioIP, was wahrscheinlich, glaube ich, sogar gerade in diesem Moment auf der StudioIP-Tagung in Göttingen vorgestellt wird. Meine Erfahrung ist, dass durch diese ganzen kleinen Problemchen, das WLAN ist vielleicht in diesem Gebäude nicht ausreichend, das Smartphone muss umschalten auf Funk und das dauert ein paar Sekunden. Wir haben ein System, wo man einen QR-Code einscannen kann, dann wird das probiert. Die Studierenden haben vergessen, die Seite zu bookmarken und müssen das oder müssen das eintippen, vielleicht genau aus dem Grund. Das sind alles so Sachen, die aus meiner Sicht so ein bisschen den Flow unterbrechen. Ich habe eine ziemlich kleine Vorlesung auch. Das mag in einer großen Vorlesung anders sein, aber das war für mich
Grund, dass das Mikrofon ausgefallen ist.
Test. Ah, jetzt ist es wieder da. Ich bin ausgefallen. Genau, wie schätzen Sie das ein? Also für mich ist das immer noch ein Grund zu sagen, Hardware-Clicker sind irgendwie immer noch praktischer, weil da muss man einfach nur auf einen Knopf drücken, fertig, wenn das Antwortformat das zulässt. Und bei Software-Clickern ist es immer noch um ein paar Ecken komplizierter und da kommt so eine Unruhe auch rein.
Ja. Hardware-Clicker kosten zwischen 20 und 30 Dollar das Stück. Ja, das ist ein ganz berechtigter Punkt, denke ich. Also ich meine, wir profitieren in diesen Projekten natürlich davon, dass mittlerweile fast jeder Student ein mobiles Gerät dabei hat. Und der Kollege von der ETH Zürich hat es, glaube ich, auch erzählt über diese Problematik. Dort wurden, glaube ich, mussten die Geräte von den Studierenden angeschafft werden und dann mussten die mit dem Kassenzettel zur Verwaltung und dann haben sie das Geld zurückbekommen. Ich glaube, das wäre, also ich das ist ja ein erheblicher Verwaltungsaufwand und Kosten, die da auf die Universitäten zukommen. Und dann bindet man sich an ein Gerät, an eine Hardware, die halt auch in den Funktionalitäten einfach nicht mehr variabel ist. Wir haben es zum Beispiel bei Smile jetzt auch überlegt. Es wäre ja schön, dieses, und das ist auch von der Konzeption, von der technischen Konzeption möglich, einzelne Module vielleicht wegzulassen oder dazuzunehmen. Also Smile ermöglicht ein modulartiges Arbeiten mit diesem Tool. Das wäre zum Beispiel mit so einem Clicker-System nicht möglich. Weil man sich halt eben auf diese Hardware beschränkt. Also das, denke ich, ist ein wesentlicher Punkt.
Ulrich Schröder, RWTH Aachen. Eine kurze Frage. Sie haben jetzt nicht für alle Funktionen positive Rückmeldungen oder positive Feedback bekommen. Warum wollen Sie denn dann diese Funktionen weiterentwickeln? Also jetzt kann man ja auch sagen, Q&A, oder die Tests, die funktionieren prima, werden gut angenommen.
Ja.
Wir fokussieren genau darauf, wozu noch ein Backchannel oder noch die Geschwindigkeitsregelung oder noch drüber nachdenken, andere Funktionen. Wenn Sie überhaupt keine Bedarfe der Studierenden haben oder der Dozierenden, wozu überhaupt?
Also Weiterentwicklung hat sich eigentlich auch gar nicht so wirklich darauf bezogen, dass wir jetzt versuchen, den Feedback-Slider schöner zu gestalten oder so weiter. Wir wollen tatsächlich hinterfragen, waren das denn Funktionen, die auch aus lehr-lerntheoretischer Perspektive Sinn machen, weil man ja auch sagen muss, die Entstehungsgeschichte von Smile kommt ja eigentlich eher aus der technischen Richtung. Da werden wir in Zukunft auf jeden Fall sehr eng zusammenarbeiten.
Wolfgang Müller, PH Weingarten. Ich hätte eine Frage, auch jetzt bezüglich, nehmen wir einfach mal an, das könnte funktionieren in gewissen Größen. Ich habe bei uns einfach mal Experimente gemacht, um Studierenden das nahezubringen, einfach mit Twitter, dass sie mir einfach über Twitter ein Feedback geben konnten. Und die Veranstaltungsgröße, die ich dort hatte, das waren so 50, 60 Leute. Und die fanden das mal ganz witzig, dass das überhaupt so in dieser Form funktioniert, haben mir dann nachher gesagt, ach, bei dieser Größenordnung, da melde ich mich doch lieber. Wir sind doch hier auch letztendlich hier so nah zusammen. Sie haben jetzt, so ich das mitbekommen habe, nicht gesagt, wie groß Ihre Veranstaltungen waren. Aber vielleicht könnten Sie das vielleicht mal kommentieren. Haben Sie da Erfahrungen gemacht oder das vielleicht auch mal abgefragt? Oder sehen Sie vielleicht auch hier, dass es eine kritische Größe gibt von Vorlesungen? Wann ist die erreicht? Wann dann vielleicht ein solcher Feedback-Channel dann auch interessant werden könnte?
Also ich bin der Meinung, in den Lernumgebungen, in denen persönliche soziale Interaktion möglich ist, sollte man das tun. Überall da, wo man nicht mehr persönlich auf jeden Einzelnen eingehen kann oder wo sich jeder melden kann, wo einfach so eine natürliche Interaktion stattfindet, überall da macht es dann vielleicht Sinn, durch solche Systeme Unterstützung zu bekommen. Ich denke, in einem Seminar, ich weiß nicht, was wir noch hören werden, vielleicht funktioniert es auch, aber ich für mich würde sagen, in einem Seminar mit 30, 40 Leuten, wo eine natürliche Interaktion möglich ist, halte ich das erstmal nicht für sinnvoll. Die Vorlesung, es haben immer so zwischen 80 und 100 Leute in der Vorlesung gesessen.
Ja, ich von der Uni Zürich, von der ETH Zürich, danke für die Erwähnung. Ich habe ein konkretes Einsatzszenario für diesen Backchannel, den wir auch, wie wir es eingesetzt haben, wie es wirklich dann auch einleuchtend Sinn macht. Großveranstaltung mit Live-Übertragung in zwei Hörsälen. Wie schaffen es die Studierenden aus dem zweiten Hörsaal eine Frage zu stellen? Geht praktisch nicht, außer man macht es mit einem riesen technischen Aufwand. Genauso wurde es umgesetzt. Und ein zweiter didaktischer Kniff, der sehr erfolgreich eingesetzt wurde, sitzen immer Assistierende des Dozenten in der Vorlesung. Und ein Assistierender hatte den Auftrag, die wichtigsten ein, zwei Fragen, die im Verlauf der Doppelstunde zusammenkamen, dem Dozenten in einer Folie vorzubereiten. Und die letzten 5 Minuten galten dann die Frage live auch nochmals aufzugreifen und zu beantworten. Das Resultat war ein Mehrwert im Sinn von, die Studierenden haben sehr klar gemerkt, wenn ich da was poste, kommt das zurück in die Großveranstaltung. Und dementsprechend wurde es auch benutzt. Aber in Zahlen kein Vergleich zu Clicker, zu den Clicker-Fragen. Ja. Wobei hier meine Meinung, wenn es einem oder zwei Studierenden nützt, weshalb dann nicht tun, wenn man es schon hat.
Eine Idee, die da unsere Studierenden, unsere Entwickler hatten, war, dass man ab einem bestimmten Wert, Sie erinnern sich, man kann diese Forenbeiträge bewerten, dass man so einen, als Dozent einen bestimmten Schwellenwert angeben kann. Wenn diese Frage einen Wert von 20 erreicht, bekomme ich unten am Bildschirmrand irgendwie eine Notiz, ein Pop-up-Fenster, was sagt, hey, da gibt es eine Frage, die haben ganz viele, hier bitte beantworten. Nur stellen sich dann auch noch ganz viele andere Fragen. Also ich meine, die dozierenden Sicht haben wir uns jetzt noch gar nicht angeschaut oder da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Kann jemand in einem ganz vollen Hörsaal überhaupt ad hoc so adaptiv auf dieses Live-Feedback reagieren? Das sind alles Fragen, denen man auch noch nachgehen muss.